SRF 2 Kultur.
Vor rund 3 Jahren begannen die arabischen Aufstände im tunesischen Hinterland. In Marokko und Algerien konnten die Behörden mit einer Mischung von Zugeständnissen, mit Repression und mit Geldgeschenken verhindern, dass sich die Unzufriedenheit in landesweiten Aufständen äußerte. Die beiden Länder blieben stabil, Mohammed VI. Und Bouteflika an der Macht. Doch weder in Marokko noch in Algerien wird eine wirklich zukunftsfähige Politik betrieben. Manche Beobachter meinen, dass sich die weit verbreitete Unzufriedenheit eines Tages in blinder Gewalt äußern könnte. Hören Sie die Sendung «Von Aufständen verschont, aber ohne Visionen» von Beat Stauffer. Auch in Marokko gingen im Frühjahr 2011 Hunderttausende von Menschen auf die Straße. König Mohammed VI. Erkannte die Gefahr sehr rasch und handelte. Um den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, offerierte er seinem Volk im März 2011 eine neue Verfassung. Eine Expertenkommission überarbeitete daraufhin das bestehende Grundgesetz. Wenige Wochen später wurde die neue Verfassung vom marokkanischen Volk mit überwältigender Mehrheit angenommen. Dieses geschickte Vorgehen, so glauben die meisten Beobachter, hat Marokko vor den Stürmen des arabischen Frühlings bewahrt. Zu diesen Beobachtern gehört auch Mohamed Madani. Madani ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Rabat. Die marokkanische Demokratiebewegung Mouvement 20 Février ist durch die geschickte Politik des Königs entscheidend geschwächt worden und das Land ist ruhig geblieben. Wie aber hat sich die neue Verfassung ausgewirkt? Nach Ansicht von Mohamed Madani bleibt das neue Grundgesetz in entscheidenden Bereichen toter Buchstabe.
C'est un texte qui a gardé intact les pouvoirs du roi.
Die neue Verfassung hat die Vollmachten des Königs kaum eingeschränkt. Ich würde sie als autoritäre Verfassung bezeichnen. In einzelnen Bereichen sind aber Konzessionen an die Forderungen der Demokratiebewegung gemacht worden. Doch wenige Monate später ist sich das Regime offenbar bewusst geworden, dass diese Konzessionen zu großzügig gewesen sind.
Par la suite, le régime s'est rendu compte que peut-être même ces concessions étaient trop avancées.
Alle Verfassungsbestimmungen, welche neue Bürgerrechte begründet hätten, seien bis heute nicht ausgearbeitet worden, erklärt Madani. Es fehlten die entsprechenden Gesetze.
Donc il y a un vrai problème de mise en œuvre de la Constitution sur certaines questions.
Es gibt ein echtes Problem bezüglich der Umsetzung von Verfassungsbestimmungen, die das Regime stören. Konkret bedeutet dies, dass die Verfassung dort umgesetzt wird, wo sie die Macht des Palastes stützt, dass sie aber dort blockiert bleibt, wo echte Neuerungen vorgesehen sind. Diese Bestimmungen werden gewissermaßen eingefroren.
Er habe den Eindruck, dass mit allen Verfassungsbestimmungen, welche der Bevölkerung theoretisch mehr demokratische Rechte gewährten, auf solche Weise umgegangen werde, erklärt Madani. Damit würde die Demokratisierung des Landes unterlaufen. In den Augen von Professor Madani ist es dem marokkanischen Regime zwar gelungen, das Land vor Unruhen und Aufständen zu schützen und stabil zu halten. Doch für Madani ist diese Stabilität längerfristig nicht garantiert. Und in der Gesellschaft machten sich tiefgreifende Veränderungen bemerkbar.
Ja, il y a effectivement une stabilité, disons, relative, précaire, mais il y a en même temps beaucoup de choses qui bougent dans la société.
Es gibt tatsächlich eine gewisse, wenn auch gefährdete Stabilität. Gleichzeitig bewegt sich auch viel in der Gesellschaft. Manche Änderungen sind von bloßem Auge nicht zu erkennen. So sind die Menschen heute etwa viel weniger bereit, gewisse Formen der direkten, brutalen Machtausübung zu akzeptieren. Und der Palast passt in dieser Hinsicht sehr auf.
Et le pouvoir fait très attention.
Dies sei ein neues Phänomen, sagt Mohamed Madani. Gleichzeitig sei eine Verarmung des Mittelstandes zu beobachten.
D'abord, on voit comment la classe moyenne est en train de s'appauvrir de manière très 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 rapide.
Für Mohamed Madani spielen zudem neue soziale Bewegungen und Bürgerinitiativen eine zunehmend wichtige Rolle in Marokko. Diese Bewegungen seien allerdings bis heute landesweit nicht koordiniert. Genau dies müsste aber geschehen, meint Professor Madani, damit diese Bürgerbewegungen politisches Gewicht erhielten.
Die Frage der Koordination ist von zentraler Bedeutung. Die etablierten politischen Parteien wollen diese Rolle nicht spielen, weil es sie in direkte Konfrontation mit dem Palast bringen würde. Aus diesem Grund finden diese Demonstrationen und Bürgerinitiativen kaum Echo in der Politik. Die kleinen linken Parteien, die dazu im Prinzip bereit wären, haben kaum politischen Einfluss. Und auch die islamistische Bewegung Gerechtigkeit und Wohlfahrt kann diese Rolle nicht spielen.
Madani beobachtet, dass immer mehr Bürger mit ihren Anliegen auf die Straße gehen. Doch die Regierung könne Forderungen wie etwa die nach der Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht erfüllen.
Die Regierung kann diese Forderungen unmöglich erfüllen. Sie hat dazu weder die finanziellen noch die politischen Mittel und ihr Handlungsspielraum ist sehr reduziert. Zudem hat sie zahlreiche interne Probleme.
Gesamthaft befindet sich Marokko in einer sehr schwierigen Situation, analysiert Professor Madani.
Marokko befindet sich gegenwärtig nicht auf einem guten Weg. Alle Elemente einer politischen Krise sind vorhanden. Gegenwärtig profitiert keiner der politischen Akteure von der Situation. Die politischen Parteien sind aufgesplittert und diskreditiert. Die Islamisten sind Gefangene eines politischen Spiels und verfügen über keine wirklichen Handlungsspielräume. Und gleichzeitig weiß der Palast nicht mehr, wie das Land zu regieren ist. Das Land befindet sich meiner Ansicht nach in einer Krise.
Wie geht es Marokko, das von den Stürmen des arabischen Frühlings verschont scheint? Dazu habe ich in Rabat einen weiteren versierten Beobachter befragt. Es ist der 75-jährige Khalid Jamai, einer der bekanntesten Kolumnisten des Landes. Jamai hat einen Ruf als unerschrockener Kommentator, der sich regelmäßig zu politischen Themen des Landes äußert und den Palast dabei nicht mit Kritik verschont. Jamai ist nahe beim Volk und schreibt jede Woche eine Kolumne in einer bekannten Boulevardzeitung. Sein Sohn Abu Bakr Jamai war fast 10 Jahre lang Chefredaktor der bedeutendsten Wochenzeitung des Landes, Le Journal Hebdomadaire. Diese musste im Jahr 2010 nach einem von oben orchestrierten Inserate-Boykott eingestellt werden. Heute lebt Jamai Junior meist in Berlin und betreibt unter anderem eine kritische Webzeitung namens LACOM. Für LACOM arbeitete auch der Journalist Ali Anusla. Er wurde Mitte September in Untersuchungshaft genommen, weil er laut den marokkanischen Behörden Propaganda für die Kaida im Maghreb gemacht hatte. Tatsächlich hatte Anusla aber in einem Artikel einzig auf die Webseite der Kaida im Maghreb verlinkt, so wie es auch die spanische Zeitung El País getan hatte. Für den Journalisten Khalid Jamai ist klar:
Si vous voulez, le cas d'Ali Anusla est une preuve peut-être, une de plus, mais très importante, que le Maroc n'a pas changé.
Der Fall Ali Anusla zeigt meiner Ansicht nach klar auf, dass Marokko sich nicht wirklich geändert hat. Wir haben zwar seit einigen Jahren einen neuen König, doch die Repression geht weiter.
Une continuité dans un changement. C'est-à-dire la continuité d'un système répressif dans un changement de monarque.
Für Jamai steht fest, dass der Journalist Anusla mit ausdrücklicher Zustimmung des Königs in Untersuchungshaft gesetzt worden ist.
Et jamais on aurait arrêté Anusla sans l'avis explicite ou implicite du roi.
Khalid Jamai weist darauf hin, dass Anusla den Zorn des Königs auf sich gezogen hat, weil er unter anderem über die Begnadigung eines spanischen Pädophilen durch den Monarchen geschrieben hat. Damit löste Anusla eine riesige Empörung in der marokkanischen Bevölkerung aus.
Die redaktionelle Linie der beiden Zeitungen, die kaputt gemacht worden sind, beinhalten eine kritische Grundhaltung dem Palast gegenüber. Sie haben immer wieder den Reichtum des Königs und seine Rolle als Unternehmer kritisiert. Alle anderen Medien im Land meiden diese Themen. Auch die Infoplattform LACOM hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Es war vor allem diese redaktionelle Linie, welche der Palast nicht gutiert hat.
Donc c'est surtout, si vous voulez, cette ligne éditoriale que le pouvoir ne pouvait pas supporter.
Auch Jamai beurteilt die Lage in Marokko als schwierig. So sei etwa die Kaufkraft der marokkanischen Bevölkerung in letzter Zeit dramatisch gesunken.
Ich erhalte viele Briefe und Mails von einfachen Leuten. Alle beklagen sich darüber, wie teuer das Leben geworden sei, wie die Preise für Grundnahrungsmittel wie Tomaten oder Kartoffeln Tag für Tag ansteigen. Die Kaufkraft der einfachen Menschen verringert sich Tag für Tag.
Gleichzeitig wird für den Palast nach wie vor ein riesiger Aufwand betrieben. So beträgt das gesamte Budget pro Jahr beinahe 230 Millionen Euro, das Mehrfache von den Budgets anderer Königshäuser. In den Augen von Jamai ist dies ein Skandal.
Wissen Sie, was das kostet, wenn der König mit seinem gesamten Hofstaat im Land herumreist? Er reist stets mit mehreren Flugzeugen. Dabei begleiten ihn jeweils die königliche Garde und mehrere Minister. Ich denke, dass die Kosten für diese Reisen höher sind als diejenigen für die Projekte, welche er einweiht oder eröffnet.
Doch hat die gewählte Regierung unter Leitung des islamistischen Premierministers Ben Kiran überhaupt die Möglichkeit, etwas zu verändern?
Die wirkliche Macht liegt nicht in der Hand der Regierung. Es ist kaum von Belang, ob sie da ist oder nicht. Die Entscheidungen werden vom königlichen Kabinett oder vom König selber getroffen. Die Minister sind nur ausführende Organe. Das gilt auch für die islamistische Partei. Sie stellt zwar zurzeit die Regierung, aber sie hat keine Macht.
Ist sich denn der islamistische Premier dessen bewusst, wollte ich von Jamai wissen?
Oui, il est conscient. Ben Kiran passe son temps actuellement à prouver au roi qu'il est fidèle.
Auf jeden Fall. Ben Kiran verbringt seine Zeit damit, dem König zu beweisen, dass er loyal ist. Er macht denselben Fehler wie der sozialistische Premierminister Abderrahman Yusufi vor rund 15 Jahren. Allerdings hat er von der Verfassung her auch kaum Entscheidungsbefugnisse.
Die Macht liege auch weiterhin in den Händen des Königs, sagt Khalid Jamai. Der König sei der eigentliche Patron der Polizei und der Armee. Jamai glaubt, der Palast verfolge die Strategie, offizielle Ämter mit eher mittelmäßigen Figuren zu besetzen, um diese anschließend scheitern zu lassen. Das habe bis anhin stets funktioniert, sagt Jamai. Doch es sei eine sehr gefährliche Strategie.
C'est très dangereux, parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que la monarchie n'a plus de fusibles.
Das ist sehr gefährlich, weil die Monarchie dann keine Sicherungen mehr hat. Wenn die Regierung komplett diskreditiert ist, und das ist heute bereits der Fall, dann werden die Leute zuerst einmal sagen, zum Glück ist der König noch da. Das kann man heute überall hören. Doch am Tag darauf werden die Leute vielleicht sagen, hat nicht letztlich der König nicht die Entscheidungen gefällt? In dem Fall trägt er doch auch die Verantwortung.
Die Leute werden commencer à dire, bon, c'est lui qui prend les décisions. Donc, il doit être comptable.
Eine solche Politik sei dumm und kurzsichtig, sagt Khalid Jamai, der bekannte marokkanische Kolumnist. Auf solche Weise werde nicht nur die Demokratie diskreditiert, sondern auch neuen Formen autoritärer Herrschaft der Boden bereitet.
Mais ça, c'est à court terme. Parce que le jour où les gens auront plus faim, ça ne jouera plus.
Sobald die Menschen Hunger hätten, funktionierten solche Politspielchen nicht mehr, sagt Jamai. Er schaue deshalb mit Bedenken in die Zukunft.
Ich habe Angst, dass eines Tages ein kleiner Funke zu einer Explosion führen kann, so wie vor 3 Jahren in Tunesien. Man sieht gegenwärtig in ganz Marokko kleinere Aufstände. Ich möchte sie als eine Art Intifada bezeichnen. Es geht meist um elementare Dinge, um Preiserhöhungen für Wasser oder Elektrizität, um Forderungen, die von den Parteien nicht aufgegriffen werden. Es sind jeweils lokale Bürgerinitiativen, welche diese Demonstrationen koordinieren.
Khalid Jamai analysiert die Lage ähnlich wie Sozialwissenschaftler Madani. Rebellionen und Aufstände würden in Zukunft vom Land und von verarmten Provinzstädten ausgehen.
Seit Mitte der 60er Jahre bis in die 80er Jahre gab es vor allem Aufstände in den großen Städten, in Casablanca, Fez oder Tetuan. Jetzt ist es die Peripherie, die unruhig geworden ist und nicht mehr das Zentrum.
Das Regime könne zwar solche Revolten problemlos niederschlagen, sagt Jamai, doch das funktioniere nicht beliebig lang. Jamai beobachtet dabei ein neues Phänomen.
Weil diese Forderungen von der Basis, von den Parteien nicht aufgegriffen werden, kümmern sich zunehmend Stämme darum. Das hat schwerwiegende Folgen. Man darf nicht vergessen, dass Marokko kein wirklicher Nationalstaat ist, sondern ein Staat auf tribaler Grundlage. Es gibt hier verschiedene Sprachen und Ethnien. Das Ganze ist ein Cocktail, der zu jedem Zeitpunkt explodieren kann.
Die Gründe für die neue Rolle von Stämmen in der marokkanischen Politik ordnet Jamai im Niedergang der politischen Parteien. Dies gelte auch für die Islamistische Partei für Fortschritt und Entwicklung, BJD.
Die Islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung ist meiner Ansicht nach sehr abgewirtschaftet. Die Partei verliert gegenwärtig ihre Stammwählerschaft. Allerdings würde die Partei immer noch gewinnen, falls morgen Wahlen stattfinden würden. Gleichzeitig würde die Stimmenthaltung wahrscheinlich noch einmal ansteigen.
Die islamistische Bewegung Gerechtigkeit und Wohlfahrt, die als Partei bis heute nicht zugelassen ist, berichtet Jamai weiter, warte hingegen ab. Sie habe eine solide Basis von etwa 15-20% der Wähler und die Anhänger seien äußerst diszipliniert und gehorchten ihrer Führung. Viele Marokkaner, so berichtet Jamai, misstrauten in letzter Zeit zunehmend den Islamisten. Für Säkularisten wie ihn sei dies eine positive Entwicklung.
Für uns ist das letztlich positiv, weil die Menschen sich jetzt bewusst werden, dass die Islamisten kein wirkliches Gesellschaftsprojekt haben und dass sie unfähig sind, die anstehenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Meiner Meinung nach sollte man den Islamisten gegenüber sehr vorsichtig sein und ihnen kein Vertrauen schenken.
Szenenwechsel. Bei einer Reise ins Hinterland, in die verarmte Industrie- und Hafenstadt Safi, lässt sich vieles von dem beobachten, was die beiden Experten erwähnt haben. Die Lebensbedingungen sind prekär und viele Menschen fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. In einem Café treffe ich den Vorstand der lokalen Sektion der unabhängigen marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMD Ash. Einer schildert die Situation vor Ort wie folgt.
Es gibt hier keine Partei, keine Gewerkschaft, keine Vereinigung, die sich für die Bürger einsetzt. Einzig unsere Vereinigung, die marokkanische Menschenrechtsorganisation AMD Ash, kämpft für die einfachen Bürger, die Armen, die Randständigen.
Die Stadt Safi sei der Abfallkübel von Marokko, sagt einer der Aktivisten. In den großen Chemiewerken vor den Toren der Stadt würden zudem gesundheitsschädigende Substanzen verwendet, berichtet ein anderer Aktivist.
L'environnement est catastrophique, il est tellement dégradé que les gens n'arrivent même pas à vivre, il y a trop de maladies.
Die Umwelt in Safi ist schwer verseucht. Viele Menschen, die in der Umgebung der Fabriken leben, sind krank geworden. Im Spital von Safi finden sich immer wieder solche Fälle. Viele Menschen sind sich allerdings der Gefahren nicht bewusst und wissen auch nicht, wie sie sich wehren können.
Weder die Behörden der Stadt noch das große Chemiewerk wollten zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Klar ist aber, viele Menschen in Safi fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen. Die Lage im Nachbarland Algerien ist in mancherlei Hinsicht anders. Algerien ist dank der Erdöl- und Erdgasvorkommen ein reiches Land und die Politik wird in hohem Maß von Armee und Geheimdiensten bestimmt. Doch es gibt auch Parallelen. Sowohl Marokko wie auch Algerien sind von den arabischen Aufständen weitgehend verschont geblieben. Zwar gab es im Winter 2010-2011 überall in Algerien Proteste. Doch diese wurden durch massive Repression abgewürgt. Gleichzeitig erkaufte die Regierung den sozialen Frieden mit großzügigen Lohnerhöhungen und Subventionen, die direkt oder indirekt Millionen von Staatsbürgern erreichten. Die Rechnung ging auf, Algerien blieb ruhig. Zwar kommt es regelmäßig zu Protesten und Streiks, doch die Stabilität des Landes können diese nicht gefährden. Gleichzeitig bleibt der politische Reformprozess weitgehend blockiert. Die Frage stellt sich, ob dies längerfristig funktionieren kann. Dazu habe ich den Politikwissenschaftler und Buchautor Hasni Abidi befragt. Abidi stammt selber aus Algerien und betreibt in Genf ein eigenes Beratungs- und Forschungsinstitut namens CERBAM.
Längerfristig wird das nicht funktionieren. Man kann wohl den sozialen Frieden in einem gewissen Umfang kaufen, wenn man die Mittel dazu hat. Diese Methode ist allerdings sehr riskant.
Seit einigen Monaten ist Algerien zusätzlich gelähmt durch die Krankheit seines Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Der 76-Jährige hatte im vergangenen April einen leichten Schlaganfall erlitten. Anschließend ließ er sich während mehr als 10 Wochen in einem Militärspital in Paris behandeln. Nach seiner Rückkehr war lange nicht klar, ob Bouteflika je wieder in der Lage sein wird, die Amtsgeschäfte aufzunehmen. Mittlerweile steht aber fest, dass der alte Präsident weiterhin in seinem Palast die Fäden zieht, wenn auch mit reduzierter Arbeitskraft, wie Hasni Abidi am Telefon erklärt.
Bouteflika verlässt seinen Palast kaum mehr und besucht auch keine Projekte im Land. Das überlässt er seinem Premierminister. Bouteflikas Rolle besteht vor allem darin, das Land von seinem Büro aus zu regieren und einzelne ausländische Gäste zu empfangen, die nach Algier kommen.
In den letzten Wochen ist auch klar geworden, dass Bouteflika offenbar eine vierte Amtszeit in Erwägung zieht. Das Zentralkomitee der ehemaligen Staatspartei Front de Libération Nationale FLN ließ Mitte November verlauten, die Partei unterstütze eine erneute Kandidatur von Bouteflika. Und auch andere Parteien haben sich für eine weitere Amtszeit ausgesprochen. Bouteflika selber hat sich noch nicht zu einer möglichen Kandidatur geäußert. Doch weshalb will der geschwächte Präsident noch einmal kandidieren? Hasni Abidi ist überzeugt, dass es der innigste Wunsch von Bouteflika ist, im Amt zu sterben. Gleichzeitig könne der Präsident sich selber wie auch seinen Familienclan auf solche Weise vor einer gerichtlichen Verfolgung im Zusammenhang mit den hängigen Korruptionsprozessen schützen, sagt Abidi. Schließlich komme eine erneute Kandidatur des gesundheitlich geschwächten Präsidenten auch vielen wichtigen Akteuren im Land entgegen.
Bouteflika kommt letztlich allen entgegen. Der Armee, dem Geheimdienst und der neuen Kaste von Unternehmern, die sehr einflussreich geworden sind. Bouteflika ist ein Politiker, der niemanden wirklich stört und der es ermöglicht hat, die verschiedenen Machtzentren gewissermaßen zu neutralisieren.
Für Abidi ist zudem alles andere als sicher, ob die algerische Bevölkerung mehrheitlich eine Änderung wünscht. Viele Menschen seien politikmüde und gleichgültig geworden und es sei nur wenig Druck von unten für Reformen zu spüren. Die Menschen hätten zudem Angst vor radikalen Veränderungen angesichts der Wende, die der arabische Frühling genommen habe. Für den Genfer Politologen Abidi ist klar, dass ein viertes Mandat von Bouteflika eine Verletzung der Verfassung darstellt. Es sei zudem Ausdruck eines fehlenden Respekts gegenüber den Erwartungen der mehrheitlich sehr jungen algerischen Bevölkerung.
Ein Land mit einer Bevölkerung, die zu rund 70% jünger als 35 Jahre ist, soll nun erneut von fast 80-jährigen Politikern regiert werden. Das ist ein Anachronismus. Algerien hat die schlechtesten Politiker der ganzen Welt. Politiker, deren Verfallsdatum längst abgelaufen ist, werden stets rezykliert.
Die algerischen Politiker und Machtträger, so meint Hasni Abidi, seien sich allerdings der Risiken nicht bewusst, die dem Land durch den Reformstau drohen könnten.
Wenn man die Art und Weise anschaut, wie die algerischen Machthaber Politik betreiben, so gewinnt man eher den Eindruck, dass sie Algerien direkt an die Wand fahren. Politik besteht für sie offenbar darin, nichts zu unternehmen und einfach abzuwarten. Das kann nicht die Lösung sein. Algerien ist der wirtschaftlich stärkste und mächtigste Staat des Maghreb. Ich befürchte sehr, dass eine allfällige Krise dramatisch verlaufen wird und dass auch die Nachbarländer in Mitleidenschaft gezogen werden.
Auch andere renommierte Autoren zeichnen ein düsteres Bild von der gegenwärtigen Lage Algeriens. Die Institutionen des Landes seien zerschlagen, das Parlament eine leere Hülle und die Parteien diskreditiert, schreibt etwa der Politologe und Forscher Luis Martinez. Hinter den Kulissen eines stabilen Regimes zeichneten sich gravierende Probleme ab. Der algerische Soziologe Zubir Arus schließlich diagnostiziert, die Gesellschaft seines Landes sitze auf einem Vulkan, der jederzeit explodieren könne. Für den Genfer Politologen Hasni Abidi steht zwar fest, dass die Eliten im Land eine Änderung wünschen, doch an der Spitze des Machtapparats bestehe Einigkeit darüber, den Status quo beizubehalten. Dies könne sich in der Zukunft rächen, befürchtet Abidi.
Es gibt weder ein glaubwürdiges politisches Programm, noch eine unabhängige starke Gewerkschaft, noch eine autonome Zivilgesellschaft. Was bleibt, ist die Straße. Wenn die Volksmassen wirklich aufbegehren, dann wird es sehr schwierig. Denn diese Massen werden nicht mehr zu kontrollieren sein und sie werden sich nicht mit friedlichen Mitteln ausdrücken.
Die Lage in den beiden Maghreb-Staaten Marokko und Algerien erscheint somit in mancher Hinsicht ähnlich. Die beiden Länder haben zwar die politischen Stürme der arabischen Demokratiebewegung fürs Erste überstanden. Doch die tiefer liegenden Gründe für das weit verbreitete Malaise sind kaum angegangen worden und in breiten Teilen der Bevölkerung ist eine tiefe Frustration zu spüren. Diese könnte sich eines Tages in blinder Gewalt äußern, weil die politischen Parteien ihre Glaubwürdigkeit zu einem großen Teil verspielt haben und weil sie nicht mehr als Mittler zwischen den Forderungen der Volksmassen und den politischen Institutionen dienen. Marokko, Algerien und auch Saudi-Arabien sind von den arabischen Aufständen verschont geblieben. Doch die Stabilität, die in diesen Ländern herrscht, dürfte kaum von Dauer sein. Wenn es nicht gelingt, wirkliche Reformen in Gang zu setzen, so glauben die meisten Beobachter, dann könnten auch diese anscheinend stabilen Staaten schon in absehbarer Zeit von Erschütterungen und Unruhen ergriffen werden. Sie hörten die Sendung «Von Aufständen verschont, aber ohne Visionen» von Beat Staufer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.